9 von 10 Deutschen wissen bei der psychischen Gesundheit nicht, wie sie Informationen finden, verstehen, bewerten und anwenden sollen. Das sind Zahlen, die wir von der Apothekenumschau und Ne Dosis Wissen selbst erhoben haben. Und um die soll es heute gehen.
Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Heute gibt's Ne Dosis Wissen Spezial. Mit mir im Studio ist mein Kollege Kai Kolpatzik. Guten Morgen, Kai.
Hallo, guten Morgen.
An diesem Freitag, den 13., geht's um die Frage, wie es um die psychische Gesundheitskompetenz der Deutschen bestellt ist. Ich habe gerade schon gesagt, wir haben da eigene Zahlen dazu erhoben. Kai ist der Chief Scientific Officer des Wort- und Bildverlages und wir erzählen euch gleich mehr dazu. Auf dieses Thema gekommen sind wir, weil es Zahlen gibt, wonach die Menschen mehr als 8 Jahre brauchen, bis sie sich bei psychischen Gesundheitsproblemen Hilfe holen, professionelle Hilfe. Und das war der Ausgangspunkt zu einer Studie, die wir gemeinsam mit der Technischen Universität München durchgeführt haben. Wir nehmen die Folge am Donnerstag, den 12. Dezember, gemeinsam für euch auf. Das Ganze wie immer kurz und knackig, wie ihr es von uns gewohnt seid, auch wenn 10 Minuten heute nicht ganz reichen dürften.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apotheken Umschau Pro.
Kai, wir haben uns in der Redaktion der Apothekenumschau und von Ne Dosis Wissen gefragt, woran das eigentlich liegt, dass Menschen so lange brauchen, bis sie sich bei psychischen Problemen Hilfe holen. Und das Ganze war Anlass für eine Studie, die du als Chief Scientific Officer des Wort- und Bildverlages gemeinsam mit einem Kollegen an der Technischen Universität in München durchgeführt hast. Da wirst du uns gleich noch ausführlich etwas dazu erzählen, warum gerade mit der TU und warum gerade mit Orkan Okan, dem Professor, mit dem du das gemeinsam getan hast. Das Besondere ist ja, dass wir als Medienhaus, als Herausgeber der Apothekenumschau und auch von Ne Dosis Wissen in der Lage sind, wenn uns Themen interessieren in der Wissenschaft, Studien in Auftrag zu geben. Das muss man vielleicht einmal für alle HörerInnen erklären. Das heißt, wir bestellen quasi zu einer Frage, die uns interessiert, wissenschaftliche Ergebnisse. Wir haben dann aber als Verlag keinen Einfluss mehr darauf, was du gemeinsam mit externen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern tatsächlich dazu herausfindest. Das ist dann unabhängige Forschung. Genauso gespannt wie andere warten wir dann auf die Ergebnisse zu diesen Themen. Und so war es auch hier bei der Frage, wie es um die Mental Health Literacy der Deutschen steht. Dazu hast du eine ganze Menge Zahlen, Daten, Fakten und auch Methodik mitgebracht. Da unterhalten wir uns gleich drüber. Ich schlage vor, unsere Hörerinnen und Hörer, die holen sich den ersten Kaffee des Tages, während wir hier bei stillem Wasser versuchen zu erläutern, worum es geht. Kai, dafür, dass psychische Gesundheitskompetenz ein wichtiges Thema ist, da könnten wir vermutlich keinen besseren Gesprächspartner im Studio haben als ausgerechnet dich. Du bist Arzt, hast als Gesundheitswissenschaftler gearbeitet und hast in früheren Funktionen, nicht beim Wort- und Bildverlag, dieses Thema Gesundheitskompetenz erst nach Deutschland gebracht. Wie ist es denn dazu gekommen?
Das Thema Gesundheitskompetenz ist relativ neu in Europa. Es wurde 2008 eine Studie von der EU-Kommission in Auftrag gegeben, eine Definition für Europa vorzulegen. Was ist Gesundheitskompetenz? Health Literacy, eigentlich gesundheitliche Literalität. Und einen Fragebogen zu entwickeln und eine Befragung in 8 Ländern in Europa durchzuführen. Die Ergebnisse wurden Ende 2011 in Brüssel vorgestellt. Bei den 200 Teilnehmern saßen 3 Deutsche, eine Kollegin aus dem Robert-Koch-Institut, eine Kollegin aus der Universität Bielefeld und ich damals fürs AOK-System. Komischerweise hatte an der Studie nur Nordrhein-Westfalen für Deutschland teilgenommen, also ein Bundesland und keine bundesweit repräsentativen Daten. Damals waren die Ergebnisse, dass etwa knapp jeder zweite Probleme hatte im Umgang mit Gesundheitsinformationen. Das definiert die Gesundheitskompetenz. Und damit sind wir nach Hause gefahren, nach Deutschland und haben gedacht, ja, das ist nur Nordrhein-Westfalen, wir müssen bundesweite Daten haben. Und ich habe für das AOK-System 2014 die erste Studie zur Gesundheitskompetenz bundesweit repräsentativ rausgegeben. Robert-Koch-Institut 2015 ihre Studie rausgegeben. Wir haben beide nur in Anführungsstrichen den Kurzfragebogen verwendet mit 16 Fragen. Und den Originalfragebogen, 47 Fragen, hat dann die Universität Bielefeld durchgeführt und das sind die Ergebnisse, mit denen wir auch arbeiten. Und in der Folge habe ich dann das Thema Food Literacy, die Ernährungskompetenz mit dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft umgesetzt und auch digitale Gesundheitskompetenz. Wie verhält es sich mit Informationen im digitalen Raum, E-Health Literacy oder Digital Health Literacy, auch die erste Studie, auch Definitionen erarbeitet und herausgegeben. Von daher den Boden dafür bereitet, dass wir im Gesundheitssystem, Gesundheitswesen, eigentlich jeder, der den Begriff kennt, weiß, was wir damit meinen, in der Bevölkerung aber noch nicht.
Das heißt, seit fast 1,5 Jahrzehnten beschäftigst du dich mit der Frage, was Menschen, wenn wir über Gesundheit, entweder ganz allgemein oder in speziellen Situationen wie hier bei der psychischen Gesundheit sprechen, was Menschen da überhaupt verstehen, was sie aufnehmen, was sie daraus machen und wie sie es anwenden. So ist Gesundheitskompetenz richtig umschrieben.
Noch kürzer formuliert ist das Finden, Verstehen, Bewerten und Anwenden von Gesundheitsinformationen, um Entscheidungen zu treffen oder fundierte Entscheidungen zu treffen, die sich positiv auf die eigene Gesundheit, Lebensqualität, Krankheitsmanagement auswirken.
Dann kommen wir mal zu diesem Aspekt der psychischen Gesundheit. Wir gehen davon aus, dass es in Deutschland rund 18 Millionen Menschen gibt, die psychische Gesundheitsprobleme haben und sagen wir mal, die Hälfte etwas mehr in Zahlen von 2022 sind von einer Depression betroffen, also so 9,5 Millionen. In Bayern gibt es Zahlen, die relativ aktuell sind, auch für 2022, wonach jeder Vierte hier in der Bevölkerung von psychischen Erkrankungen betroffen ist. Das heißt, wir reden ja eigentlich über einen riesengroßen Bereich, der tatsächlich Millionen Menschen und damit fast alle Haushalte in Deutschland irgendwie berührt.
Genau, um noch eine weitere Zahl zu nennen, die wir auch mit erhoben haben. 7 von 10 Menschen kennen jemanden mit einer psychischen Erkrankung im Umfeld, im familiären Umfeld, im engen Bekanntenkreis, sodass uns das eigentlich täglich umgibt. Aber Wissen und wie wir damit umgehen, wie wir Hilfe suchen, wie wir unterstützen, wie wir diese Menschen fragen und sie ernst nehmen, da sind wir sehr schlecht aufgestellt.
Jetzt hast du eingangs erklärt, wie ihr 2011 und darauf die Gesundheitskompetenz allgemein in Deutschland gemessen habt. Da kann man kurz mal zusammenfassen, es steht relativ schlecht um die allgemeine Gesundheitskompetenz. Was unterscheidet denn jetzt eigentlich die psychische Gesundheitskompetenz von der allgemeinen Gesundheitskompetenz?
Für die Studie zur psychischen Gesundheitskompetenz in Deutschland, bundesweit repräsentativ, haben wir extra einen eigenen Fragebogen entwickelt. Und wir haben auch eine Definition entwickelt, hergeleitet von der allgemeinen Gesundheitskompetenz, die ich eben gerade berichtet habe, wie die Definition ist. Und bei der psychischen Gesundheitskompetenz geht es vor allen Dingen um individuelle und soziale Ressourcen und Kompetenzen, also nicht nur ich selbst, sondern auch das, was mich umgibt als Rahmenbedingung. Und es geht um die psychische Gesundheit, Informationen zu finden über die psychische Gesundheit, über das Krankheitsmanagement, aber auch, wie finde ich Unterstützungsangebote, Hilfeangebote, um damit meine Lebensqualität wieder durch fundierte Entscheidungen zu verbessern, selbstwirksam zu sein oder selbstwirksam mehr zu sein und auch entsprechend ja, mit der Erkrankung besser umzugehen für mich und meine Familienangehörigen. Das ist auf der individuellen Ebene und die weitere Ebene, die wir hier hervorgehoben haben. Wenn wir über psychische Gesundheitskompetenz sprechen, hat das auch eine Wirkung und Auswirkung auf Gesellschaft, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, dass wir da eine ja, Achtsamkeit, Sensibilisierung erreichen und vor allen Dingen eine Entstigmatisierung. Und das ist so der Begriff psychische Gesundheitskompetenz, den wir nochmal extra definiert haben. Und das ist der Unterschied zur allgemeinen Gesundheitskompetenz, die auch sich von, wenn man über Kompetenz spricht, von Modellen wie im schulischen Bereich pädagogisch komplett unterscheidet. Wir sprechen über Informationen.
Wenn du von wir sprichst, dann sprichst du von Orkan Okan von der TU München und dir. Warum haben wir die Studie gemeinsam bei euch beiden in Auftrag gegeben? Wie kam es zu der Wahl auf die TU?
Auch Herr Professor Okan ist seit längerem, nicht so lange wie ich, aber er ist auch jünger als ich, was natürlich gut ist. Auch vor allen Dingen im Bereich schulischen Gesundheitskompetenzuntersuchungen, auch im Bereich Covid sehr gut aufgestellt und hat im Dezember vergangenen Jahres 2023 das Weltgesundheitsorganisationszentrum, das Collaborating Center for Health Literacy aus Australien nach Deutschland geholt und bekommen. Und seit Dezember 2023 ist das an der TU München verortet. Er ist Professor für Health Literacy auch konkret und das war die Gemeinsamkeit, dass wir gesagt haben, diese Lücke zu schließen von der allgemeinen Gesundheitskompetenz über Ernährungskompetenz und digitale Kompetenz, jetzt auf die Psyche zu gehen. Da auch nochmal ein paar Zahlen. Was heißt psychische Erkrankung? Und wir wissen, dass wir dort in Deutschland nicht gut aufgestellt sind vom Versorgungssystem. Du hast die 9,5 Millionen Menschen mit Depressionen schon angesprochen. Das heißt aber auch volkswirtschaftlich gesehen, wir haben 6,9 Milliarden Euro Ausfall- und Produktionsausfallkosten in der Wirtschaft. Wir haben Behandlungskosten von 9,5 Milliarden Euro jährlich. Und wir wissen nicht wirklich, wie wir mit der Prävention umgehen. Wir wissen nicht, wie wir früh anfangen dort. Und du hattest auch die 8 Jahre berichtet, bis wir vom ersten Auftreten von Symptomen in die Versorgung gehen und Rat suchen. Das wollen wir abkürzen und da wollen wir aufklären. Und deswegen haben wir es gemeinsam zusammengetan, um hier vor allen Dingen ja, die Zeit zu verkürzen, weil in 8 Jahren sind viele Erkrankungen schon chronifiziert und dann ist es viel zu spät. Deswegen wollen wir dazu beitragen, früh anzufangen. Und die Erkenntnisse, die wir haben, sprechen sehr dafür, dass man ja, jetzt anfangen muss.
Bevor wir zu den Ergebnissen kommen, dann würde mich einmal interessieren, wie Professor Okrath und du gemeinsam diese Studie designt haben. Was habt ihr getan, um die Ergebnisse zu erarbeiten?
Zum einen haben wir einen Fragebogen entwickelt, der genau diesen Aspekt der Gesundheitskompetenz beinhaltet. Den gibt es bisher nicht. Und wir haben einen Fragebogen aus Portugal, der eher Wissen, Selbsthilfestrategien, Hilfesuche und Stigma abfragt, als Instrument genommen, um daran zu validieren, wie gut ist unser Fragebogen. Im Ergebnis hat er sehr gut abgeschnitten und ist ein eigenständig einzusetzender Fragebogen mit 24 Fragen. Von daher sehr gut machbar, auch sehr gut in anderen Kontexten umzusetzen. Wir haben 2000 erwachsene Menschen befragt und eine Besonderheit 500 Auszubildende, um vor allen Dingen auch zu schauen, wie verhält sich das Thema bei der jüngeren Generation und die auch andersrum ein besonderes Schutzbedürfnis haben, arbeitgeberseitig, teilweise noch minderjährig unter 18 Jahren und dort wollten wir auf jeden Fall reingehen und haben damit jetzt die Möglichkeit geschaffen, auch einen Längsschnitt zu machen, jedes Jahr, alle 2 Jahre ein Monitoring aufzusetzen und zu schauen, wie verändert sich die psychische Gesundheitskompetenz.
Was waren eure überraschendsten Ergebnisse in der Studie?
Ich fange mal damit an, was war das befürchtetste Ergebnis und das sind die 9 von 10 Menschen, konkret 86% der Menschen haben eine niedrige Gesundheitskompetenz. Das haben wir befürchtet oder die Hypothese ist so gewesen, dass jetzt schwarz auf weiß zu sehen ist, echt erschreckend.
Das ist nochmal dramatisch viel schlechter als bei der allgemeinen Gesundheitskompetenz, richtig?
Allgemeine Gesundheitskompetenz 2020, die letzten Daten sind es 64,3% der Menschen haben Schwierigkeiten im Umgang. Und wenn wir uns anschauen, schwierig oder niedrig heißt eine inadäquate oder problematische Gesundheitskompetenz. Bei der allgemeinen Gesundheitskompetenz waren es 19,7%. Jetzt sprechen wir über 62,2% der Erwachsenenbevölkerung, die massive Probleme haben im Umgang mit Gesundheitsinformationen bezogen auf die psychische Gesundheit oder Erkrankung, Krankheitsmanagement. Das ist absolut erschreckend, niederschmetterndes Ergebnis. Früher hatten wir mal, oder als wir die erste Studie veröffentlicht haben, hatte die Rheinische Post gesagt, Deutschland fällt beim Gesundheits-PISA durch. Jetzt fällt Deutschland wieder beim Gesundheits-PISA im Bereich psychischer Erkrankung durch, so muss man es sagen. Und überraschend, bei den jungen Menschen, den Auszubildenden, sind es nur in Anführungsstrichen 79,6%. Auch ein hohes Niveau, aber irgendwas ist anders. Wir haben versucht, da tiefer reinzugehen. Junge Menschen informieren sich anders, haben das Thema nicht so schambehaftet. Im Bereich Social Media haben sich immer mehr Menschen, Testimonials, Promis sozusagen geoutet, geäußert zu den Erkrankungen. Das ist ja salonfähig, würde ich mal sagen, geworden, sodass dort das Befassen mit und das auch im Umfeld, auch dort sind es 70% von Menschen, die um mich herum von einer psychischen Erkrankung betroffen sind. Das ist dasselbe Ergebnis, aber die kommunizieren anders, informieren sich anders und die Tabuisierung ist nicht so hoch.
Gibt es bei den anderen soziologischen oder biografischen Faktoren noch irgendwelche Unterschiede, die besonders hervorstechen?
Erstmal, es ist alles auf einem hohen Niveau relativ ähnlich. Wir haben signifikante Unterschiede im Bereich Menschen mit einer höheren Bildung, haben oder Bildungsstand eine etwas bessere psychische Gesundheitskompetenz. Menschen ohne Migrationshintergrund haben eine etwas bessere psychische Gesundheitskompetenz und Menschen in den neuen Bundesländern, was wir uns heute auch noch nicht erklären können. Wir gehen noch tiefer in die Daten rein. Aber das ist ein Unterschied, den wir andersrum erwartet hätten, den wir auch in vielen Studien andersrum sehen.
Womit tun sich denn die Menschen jetzt anhand dieses Fragebogens besonders schwer bei der psychischen Gesundheitskompetenz?
Am schwierigsten fällt den Menschen die Verlässlichkeit der Informationen zu bewerten. Sind die Informationen, die ich finde, frei von kommerziellen Interessen? Stecken da teilweise sogar Unternehmen hinter? Wie ist der Wahrheitsgehalt? Kann ich den Informationen trauen? Das fällt ihnen am allerschwersten. Gefolgt davon, wann muss ich eine professionelle Hilfe in Anspruch nehmen? Wo finde ich Unterstützungsangebote? Das ist alles im Bereich Beurteilen, Bewerten. Und das Finden, Verstehen und Anwenden funktioniert etwas besser. Interessanterweise bei den Auszubildenden ist es das Anwenden, was ihnen am schwersten fällt. Sozusagen das, was sie wissen, wie kann ich im Alltag Stress vermeiden. Und dann kommen die ebenfalls zu dem Punkt, wem kann ich trauen, welche Informationen kann ich trauen, wie verlässlich sind die? Sind die frei von kommerziellen Interessen? Da trifft es sich wieder. Aber an erster Stelle ist bei den jungen Menschen ja das Anwenden dieser Informationen.
Könnt ihr denn ableiten aus den Daten, wo es konkreten Handlungsbedarf gäbe, um die Zahlen perspektivisch zu verbessern?
Können wir. Das ist auch der konkrete nächste Schritt. Wir haben das in unserer Publikation auch schon adressiert auf die faktisch 5 Bereiche: Politik, Praxis, die Medien selbst, Wissenschaft und die gesellschaftliche Ebene. Eine Analogie: Wir haben im Bereich der allgemeinen Gesundheitskompetenz 2018 einen nationalen Aktionsplan Gesundheitskompetenz herausgegeben, damals Herrn Gröhe als Schirmherr übergeben, was getan werden muss, auch um die Leitplanken zu setzen für das Thema. Und passiert ist wenig. Wir als Apothekenumschau, wir stehen für evidenzbasierte Informationen und transportieren die laienverständlich, um die Gesundheitskompetenz zu erhöhen. Insgesamt ist das weiterhin so, dass die Menschen Schwierigkeiten haben, diese verlässlichen Informationen zu finden, dass die Kommunikation der Gesundheitsberufe mit den Patientinnen und Patienten laienverständlich ist, auf Augenhöhe, ist immer in Form Consent über die Themen, die wir sprechen, oder auch Shared Decision Making. Dort sind wir noch nicht wirklich weitergekommen. Und das sind Punkte, die wir jetzt auch im Bereich der psychischen Gesundheitskompetenz jetzt angehen müssen. Wir müssen faktisch ja im Vorschulalter, Schulalter beginnen, das in die Lehrpläne mit aufnehmen. Psychische Erkrankungen, 7 von 10 Menschen kennen jemanden mit psychischen Erkrankungen. Und auch im Schulalter ist das bereits so, dass jedes 5. Kind oder 20% der Kinder unter 18 Jahren die stationäre Aufnahme bedingt durch psychische Erkrankung ist. Also auch da ist eine hohe Häufigkeit. In jeder Klasse gibt es diese Thematik, wird aber nicht adressiert. Und das setzt sich dann in die Unternehmen, in die Arbeitswelt fort. Deswegen gibt es schon Best-Practice-Beispiele. Es ist immer wichtig, dass wir auch positive Dinge ansprechen. Was gibt es schon? Es gibt einen Erste-Hilfe-Kurs für psychische Erkrankungen, um das zu erkennen. Mental Health First Aid. Um Führerschein zu bekommen, müssen wir den Erste-Hilfe-Kurs machen. Über psychische Erkrankungen wissen wir nicht, wie sprechen wir die Menschen an, was sind solche Triggerfragen beispielsweise. Ja, beschreiben Sie Ihren aktuellen Gesundheit, wie würden Sie den aktuellen Gesundheitszustand beschreiben? Gerade wir aus Gesundheitsberufe sich, Gesundheitsprofession sich, ist das eine der einfachen Fragen oder auch eine mächtige Frage, wie wir wissenschaftlich sagen, die sehr gut sensibilisiert, von sehr schwer, sehr schlecht bis sehr gut, um zu wissen, wo stehen die Menschen im Hinblick auf psychische Erkrankungsstörungen, die sich oft dahinter verbergen. Ich muss keine Fragebogen, Batterie machen, es reicht das. Und ein anderer Punkt noch, in Deutschland gibt es 6,2 Millionen Menschen im Erwachsenenalter, im erwerbsfähigen Alter, also 18 bis 65, die nicht richtig lesen und schreiben können. Und das sind Menschen, die uns ja im Alltag, in der Praxis, in der Klinik, in welcher Gesundheitssituation auch immer uns gegenüber sitzen, die zwar das verstehen, aber die Informationen nicht lesen können. Für die ist es besonders wichtig, andere Formate wie Podcasts, das, was wir hier machen, zwar jetzt eine andere Zielgruppe, oder auch Videoformate dort zu entwickeln und zur Verfügung stellen, dass auch diese Gruppe oder auch die Menschen, die nicht gerne lesen, sich entsprechend informieren können und verlässliche Informationen bekommen.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, dann wäre der Appell an die Menschen aus dem Gesundheitswesen, die eine Dosis Wissen hören, sich möglichst ohne Scheuklappen und Hürden zu trauen, die Menschen, die sie behandeln, betreuen, versorgen, danach zu fragen, wie es ihnen gerade gesundheitlich mit Bezug auf die Psyche geht. Das wäre ein Einstieg dahin, ein Gespräch zu führen und überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es um die psychische Gesundheit von den uns anvertrauten Patientinnen und Patienten steht.
Genau so ist es. Und das auch wieder, um die Menschen zu finden, zu identifizieren, die es uns viele Jahre brauchen, bis sie in der Versorgung landen und dann sehr spät dort landen und wir mit einer ganz anderen Problematik dort dann schon zu tun haben, als frühzeitig dort anzugehen. Und das Versorgungssystem ist ja aufgestellt. Allein die hausärztliche Praxis ist die erste Anlaufstelle oder kann die erste Anlaufstelle dafür sein, mit so einer Frage zu starten. Die Apotheke kann so etwas fragen. 2 Millionen Menschen gehen jeden Tag in die Apotheke. Auch dort kann man so eine Frage stellen, wenn nach Johanniskraut oder Schlafmedikation gefragt wird. Kann jeder machen. Und allein kulturell, und da wollen wir auch hin, eine Entstigmatisierung erreichen, ernst zu fragen, wie geht es dir, das ist der eigentliche Weg. Und nicht dieses amerikanische, wie geht's dir, und dann bin ich schon wieder auf dem Absatz umgedreht. ernsthaft zu fragen, ernsthaft zuzuhören. Und das alleine ist ein Kulturwandel. Und mit dieser Entstigmatisierung, meine persönliche Meinung ist, wenn wir den Dominostein Entstigmatisierung umkippen, dann passiert es, dass viele andere Dominosteine fallen. Und auch wenn wir nochmal Richtung Maßnahmen und wer muss Maßnahmen umsetzen, wer muss dahinter stehen, wir brauchen faktisch eine Kampagne zur Entstigmatisierung, finanziert durch die beteiligten Ministerien, sei es Arbeitsministerium, sei es Gesundheitsministerium, Bildungsforschungsministerium. Von dort muss das initiiert werden, interministeriell. Weltgesundheitsorganisation sagt Health and Out Policies, das ist ein ressortübergreifendes Thema, psychische Erkrankungen. Und dort brauchen wir eine starke Kampagne, die gar nicht so viel kosten muss, aber große Effekte erzielen würde.
Kai, vielen Dank für dieses wertvolle Gespräch zu einem wirklich wichtigen Thema. Das war für eine Dosis Wissen Spezial Kai Kolpatzik, unser Chief Scientific Officer im Wort und Bild Verlag, zu unserer Untersuchung über Mental Health Literacy. Die Studie selbst und Informationen dazu verlinken wir einerseits in den Shownotes zu dieser Folge. Andererseits findet ihr das auch auf apotheken-umschau.de/impact. Und wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr wirklich sofort jemanden, den dieses Thema interessieren könnte, Bescheid gebt und selbst unseren Kanal abonniert, damit ihr immer Bescheid bekommt, wenn eine neue Folge Ne Dosis Wissen online verfügbar ist. Am Montag ab 6 Uhr in der Früh geht's wie gewohnt weiter mit Ne Dosis Wissen in kompakten 10 Minuten, dem Podcast für das Gesundheitswesen. Für heute sagen wir beide hier vielen Dank fürs Zuhören und schönes Wochenende.
Vielen Dank und schönen dritten Advent.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apotheken Umschau Pro.